Drittes Gebot. Du sollst eine gute Vorbereitung treiben. Wir unterscheiden bei der Vorbereitung zwischen der langfristigen, der mittelfristigen und der kurzfristigen. Die langfristige Vorbereitung haben wir bereits betrieben, indem wir eine Ausbildung absolviert haben, die uns befähigt, unseren Beruf auszuüben. Bei der mittelfristigen Vorbereitung gehen wir in uns und klären einige auf den ersten Blick banale Selbstverständlichkeiten. Das sind als erstes die drei Säulen des Erfolges im Immobilienverkauf. Erstens Sympathie. Ohne Sympathie gibt es kein Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es keinen Abschluss bei einem Geschäft, das die meisten Menschen nur einmal in ihrem Leben abschließen. Nun kann es aber spontane Sympathie nicht auf Knopfdruck geben. Viele Immobilienverkäufer versuchen daher, den absolut falschen Weg zu beschreiten, nämlich den einer breiten Schleimspur, die sie gezielt bei jedem neuen Kontakt legen. Da aber bei einem Geschäft dieses Ausmaßes auf der Seite des Kunden zwangsläufig eine hohe Sensibilität zu erwarten ist, wird diese Art der Sympathieakquise auf jeden Fall in einem Fiasko enden. Natürliche Sympathie wird eher entstehen durch natürliches Verhalten, durch offene Mimik und Gestik, durch klare Formulierungen, die auch ruhig einmal etwas härter ausfallen können, wenn dahinter Fairness zu entdecken ist. Es gibt eine Reihe guter Werke aus dem Bereich emotionale Intelligenz, die ich jedem Immobilienverkäufer ans Herz lege. Zweitens, Fachkompetenz. Der Mensch, der einen Makler damit beauftragt, für ihn das neue Zuhause oder eine passende Kapitalanlage zu beschaffen, erwartet natürlich nicht nur ein sympathisches Gegenüber, sondern auch ein fachlich versiertes. Hier ist der Immobilienverkäufer gefordert, nicht nur das Paket zu schnüren, das ein nachzuvollziehendes positives Verhältnis zum zu zahlenden Preis darstellt. Er muss die Frage, die sich jeder Interessent zwangsläufig stellt, nämlich, was habe ich davon, wenn ich diesem Verkäufer mein Geld gebe, in einer Sprache beantworten, die dieser auch versteht, nämlich in interessentisch und nicht in immobilisch. Genauso, wie sich ein Patient gerne einem Arzt anvertraut, der ihm in einer verständlichen Sprache die Notwendigkeit einer Therapie erklärt, wird er hier eher mit dem Makler den Weg zum Ziel gehen, der ihm den Sinn dieser Route verdeutlichen kann. Nur dieser Makler kann ihm vor Augen führen, dass unter Umständen die Strategie, die der Interessent bisher verfolgt hat, falsch gewesen ist. Dann ist die Bereitschaft, sich zukünftig dieser Fachfrau oder diesem Fachmann anzuvertrauen, zu greifen. Drittens, Autorität. Im Grunde ist dieser Begriff, der oft mit Erziehung in Verbindung gebracht wird, negativ belegt. Auch glauben viele Immobilienverkäufer, dass sich Autorität nicht mit der mühsam aufgebauten Sympathie vertrage. Sie glauben weiter, dass die Sympathiebrücke einstürze, wenn sie die Frage nach dem Abschluss der Verkaufsverhandlung stellen. Weit gefehlt. Der Abschluss ist ja nicht die chinesische Mauer und der Kunde ist kein Mongole, der sie überwinden muss. Der Abschluss ist vielmehr die logische Konsequenz des gesamten Verkaufsprozesses. Machen Sie sich das bitte immer wieder bewusst, dann gehen Sie leichter und mit einem breiteren Kreuz in jedes Abschlussgespräch. Vermeiden Sie bitte, damit man Ihnen diese natürliche Autorität auch abkauft, jegliche Form weicher Formulierungen. Vermeiden Sie alle eigentlich, vielleicht, ziemlich, wahrscheinlich, eventuell und weiterhin alle möglichen Konjunktive. Jedes dieser verbalen Softies wirft Sie auf dem Weg zum Notar um Meilen zurück. Machen Sie sich endlich klar, dass die Frage nach dem Abschluss nur ein einziges Risiko birgt, nämlich das, dass der Kunde Ja sagt. Denn das Nein hatten Sie bereits, bevor Sie ihn kennenlernten. Nicht gekauft hatte er bereits sein ganzes Leben lang. Er hat Sie angerufen, um das zu ändern. Enttäuschen Sie ihn nicht. Er vertraut Ihnen so lange, bis Sie ihm zeigen, dass auch Sie in die Phalanx der Angsthasen gehören, die ihn auf dem Weg zu einer höheren Lebensqualität nicht weiterbringen. Zur mittelfristigen Vorbereitung gehören hier auch noch einmal vier Fragen, die Sie sich bitte regelmäßig stellen. Wer bin ich? Wenn Sie nicht glauben, dass Sie etwas Besonderes sind, wenn Sie weiter glauben, dass Sie zu ersetzen sind, dann lassen Sie sich doch einmal Ihre DNA-Auswertung zeigen und vergleichen Sie sie doch einmal mit 6 Milliarden anderer DNAs. Sie werden sehen, Sie sind einmalig. Wer sind wir? Stehen Sie zu Ihrem Unternehmen? Seien Sie stolz auf die Menschen an Ihrer Seite, die bereit sind, in diesem anstrengenderen Markt genau wie Sie ihr Bestes zu geben. Was leisten wir? Schauen Sie sich die Produkte Ihres Hauses an, ermitteln Sie die Alleinstellungsmerkmale Ihres Unternehmens und stehen Sie nicht vor Ihrem Mitbewerber wie das Kaninchen vor der Schlange. Die schlechten Verkäufer ihrer Mitbewerber glorifizieren unter anderem ihre Firma, indem sie sie als Grund für nicht erhaltene Aufträge angeben, weil sie ja die besseren Häuser und die marktgerechteren Preise anbieten. Wie viele Kunden bestätigen uns das immer wieder? Die Kunden, die sich in den letzten Jahren für ihr Unternehmen entschieden haben, sind doch nicht ihres Hirns beraubt gewesen, als sie diese Entscheidung getroffen haben. Seien Sie stolz darauf und sehen Sie diese Beurkundungen als das, was sie sind, nämlich eine Anerkennung ihrer Leistung. Kollegen, die dieses Selbstbriefing nicht regelmäßig durchführen, verfallen bei temporären Misserfolgen in eine Art mentalen Selbstmordes, aus der sie oft genug ohne fremde Hilfe nicht wieder herauskommen. Zur mittelfristigen Vorbereitung zählt auch, sich darüber klar zu werden, wer denn nun der wirkliche Immobilieninteressent ist. Wenn diese Klarheit nicht besteht, laufen Sie Gefahr, Ihre Zeit damit zu vergeuden, Immobilientouristen und Ewigsuchern, die tagsüber schlecht in den Schlaf kommen, einen kurzweiligen Tag zu bescheren. Wer ist denn nun der ernsthafte Interessent? Er gibt alle Informationen, die der Immobilienverkäufer abfordert. Er hat Bedenken und Einwände gegen das Angebot. Er ist bereit, Lösungen mit dem Verkäufer zu erarbeiten. Er ist bereit, Aufwände zu treiben. Er hat eine Zeitschiene. Weiterhin führen Sie sich bitte immer wieder vor Augen, wie eine Kaufentscheidung abläuft, nämlich Anregung, Information, Identifikation, Verstärkung, Abschluss, Nachsorge, Empfehlungsmanagement. Gehen Sie weiterhin regelmäßig eine Checkliste zur Verbesserung der eigenen Gesprächsführung durch. Stimmt mein erster Eindruck beim Kunden? Habe ich Sprech- oder Sprachgewohnheiten bei mir festgestellt, die ich ändere? Verwende ich das einfache Mittel der wiederholten Ansprache mit dem Namen? Habe ich meine eigenen Methoden der Gesprächsführung entwickelt und setze sie auch ein? Stelle ich Fragen, die das Gespräch öffnen? Kenne ich immer die wirkliche Interessenlage meiner Kunden und berücksichtige sie auch? Unterbreite ich mein Angebot erst dann, wenn ich ausreichende Informationen gesammelt habe? Formuliere ich meine Angebote so, dass der Nutzen für den Kunden deutlich wird? Widerlege oder entkräfte ich Einwände? Ziehe ich folgerichtige Schlüsse? Kämpfe ich oder resigniere ich? Kommen sich meine Kunden aufgewertet vor? Werte ich mein Unternehmen auf? Setze ich mir selbst Gesprächsziele und erreiche ich sie auch? Treffe ich am Ende immer eine Vereinbarung? Erprobe ich neue Wege der Gesprächsführung? Stellen Sie sich in der kurzfristigen Vorbereitung immer wieder die entscheidende Frage, die oft genug Ihre Hemmungen begründet. Warum wird der Preis oft zum Stolperstein? Der Kunde weiß aus Erfahrung, dass sich das Feilschen lohnen kann. Er hat in vielen Fällen Preiszugeständnisse bereits nach kurzem Zögern erlebt. Der Kunde will seiner Rolle als geschickter Einkäufer gerecht werden. Der Kunde ist nicht vom guten Preis-Nutzen-Verhältnis überzeugt. Der Kunde hat tatsächlich ein anderes Angebot, das ihm günstiger erscheint. Der Kunde hat das Ende seiner Kapitaldecke erreicht. Der Kunde hat gar keine Kaufabsicht, er informiert sich lediglich. Der Kunde ist unsicher, zu welchem Mindestpreis er Wohnungen gleicher Lage und Ausstattung kaufen kann. Der Kunde hat noch andere Widerstände zu überwinden, die nichts mit dem Preis zu tun haben. Der Kunde darf nicht alleine entscheiden, mag es jedoch nicht zugeben. Der Kunde fürchtet, übervorteilt zu werden, er kann mit seinem Entschluss vor seinem sozialen Umfeld nicht bestehen. Der Kunde will stark sein und den Verkäufer besiegen. Der Kunde benutzt den Verkäufer als Preisregulativ für einen anderen Anbieter. Es gibt mit Sicherheit viele Gründe, die einen Kunden veranlassen, die Berechtigung des Preises in Frage zu stellen. Versuchen Sie, den richtigen herauszufinden. Die Preisverhandlung ist nun einmal oft der schwierigste Teil des Geschäftes. Bleiben Sie in diesem Teil der Verhandlung knochenhart, droht der Verlust des Auftrags. Es gibt in Einzelfällen die Möglichkeit, mit Sachzugeständnissen, die nicht immer unbedingt den Gestencharakter verlassen müssen, Signale zu setzen, die den Kunden zum Mitgewinner machen. Geben Sie preislich nach, kostet das Geld, wobei die Grenze zum Ruin fließend ist. Außerdem setzen Sie keinen vernünftigen Preis mehr am Markt durch, wenn Sie erst einmal den Ruf des billigen Jakobs vor sich hertragen. Wie sieht es aber mit den eigenen Widerständen gegen den eigenen Preis aus? Ich habe schon tausende von Verkäufern gehört, die sagten, dass ja die Baupreise in unverantwortlicher Art und Weise den Einkommen davongelaufen wären. Erstens ist das falsch und zweitens stimmt dann hier die Einstellung wirklich nicht. Aber ist es denn nicht häufig so, dass Sie nur glauben, das zur Schau getragene Zögern des Kunden habe den Preis als Grund? Kann es nicht auch andere Motive geben, mit der Entscheidung noch zu warten? Was passiert denn jetzt, wenn Sie den Kunden ob seines Zögerns ansprechen und dabei den Preis im Auge haben? Wenn Sie der Überzeugung sind, dass nur der Preis zählt und in dieser Auffassung auch noch von den Interessenten aus deren Eigennutz bestätigt werden, verringern sich die Verkaufschancen, zumindest aber die Chancen auf ein kaufmännisch interessantes Geschäft, ganz erheblich. Es ist immer die Gesamtleistung, die zählt, nämlich das Produkt, der Anbieter, der Nutzen, den das Produkt und den Ihre Dienstleistung bietet. Kein Kunde kauft nur den Preis. Aber der Verkäufer ist oft unvorbereitet und daher nicht in der Lage, sich auf einem anderen Feld als auf dem der Mathematik mit dem Wettbewerber auseinanderzusetzen. Der Preis ist das einzige Argument, das ohne Beratung und ohne Erklärung stehen kann. Aber er ist für mein Unternehmen die teuerste Lösung. Die eigene Verhandlungsposition lässt sich durch Fragen verbessern. Erstens, womit vergleichen Sie den Preis? Zweitens, mit welchem Angebot vergleichen Sie uns? Drittens, wie weit sind wir Ihrer Meinung nach voneinander entfernt? Viertens, erfüllt das Angebot im Übrigen Ihre Wünsche? Fünftens, nehmen wir an, wir finden eine Lösung, sind wir dann hier und heute im Geschäft? Sie wissen, wenn der Kunde, ohne einen Auftrag erteilt zu haben, das Gespräch beendet, ist das Risiko groß, dass Ihr Mitbewerber das Geschäft abschließt. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten zur Sofortentscheidung. Vertrauen in den Ruf der Firma begründen. Die Vorstellung des Kunden genau treffen. Den finanziellen Rahmen des Kunden erkennen. Die Regeln des Umgangs nie außer Acht lassen. Sicheres Auftreten und überzeugende Beratung. Angemessene Referenzen. Gemeinsamkeiten herstellen. Die Zeit des schlechten Wetters naht. Terminnot durch Bauzeiten. Risiken durch Abwarten. Alternativen anbieten. Checkliste gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten, wie vorteilhaft es ist, sich sofort zu entscheiden. Fragen, was Sie tun müssen, um den Abschluss heute zu tätigen. Denken Sie bei allem daran, dass der Kunde sein Gesicht nicht verliert.